möchten alle herzlich begrüßen heute Morgen im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus. Es wird etwas anders sein heute Morgen. Wir werden beten und dann werden wir den Posaunenchor nach vorne zu kommen. Danach werden wir noch etwas sagen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast, unseren Herrn Jesus Christus, um die Welt zu erretten von Sünde und von Dunkelheit. Und da es keine Macht in dieser Welt, selbst die Mächte der Finsternis, die deiner allmächtigen Macht nahe kommen können. Und so beten wir, dass du in dieser deiner Macht in unserer Mitte sein mögest heute Morgen, dass du uns segnen möchtest durch dein Wort und dass es dein Werk und sein rechtmäßiges, mächtiges Werk in unseren Herzen tun möchte. Und da, wo dein Wort heute Morgen gepredigt wird, bitten wir, sei du auch dort zugegen. Herr Jesus, du hast gesagt, oh, dass dein Feuer angezündet werden möchte auf dieser Welt und dass du wirken kannst in dieser Welt. Und wir bitten dies für diese Stunde. Dass dieses Feuer, was du begonnen hast, laufen möchte, immer heller, brennen möchte und stärker. Dies bitten wir nun, dass du alles segnen möchtest. Wenn wir den Posaunenchor jetzt hören, bitte sei du mit ihnen. Und nimm du alles weg, was nicht von dir ist. Amen. Der Posaunenchor wird zwei Stücke spielen. Das erste, wie süß der Name Jesu klingt. Und das zweite Lied, lehre mich deinen Weg, Herr. Vielen Dank an den Posaunenchor. Es ist so wichtig, dass Gott uns seine Wege lehrt. In diesen Tagen dachte ich an etwas für mich persönlich. Es war immer etwas in meinem Herzen, dass wenn Gott redet, dass wir es auch verstehen mögen. Und er redet auf Arten und Weisen, die manchmal ein Rätsel sind für dich. Und wisst ihr, wiederum, das ist etwas, was ich erlebt habe persönlich und was ich betrachtete und drüber nachdachte. Vor einiger Zeit war ich für einige Zeit in Namibia mit Referent Stegen, Pastor Stegen. Und wir sahen Dinge und er gab Anweisungen. Aber wenn man heute zurückschaut, da sprach er nicht über Namibia, da sprach er über dich und mich. Er sprach nicht über die Wüste in Namibia, er sprach über mein und dein Herz. Und das ist, wie ich es sah. Und ich sagte, Herr, hast du mir das die ganze Zeit gesagt und versucht zu sagen? Wisst ihr noch, wie oft er und oft, wenn er hier stand und sprach, er sagt, dort geht die Sonne anders auf als hier. Da sprach er nicht von der Sonne, sondern er hat versucht, uns eine geistliche Lektion beizubringen. Haben wir das verstanden? Für mich musste ich sagen an dem Tag, was sagst du zu mir? Hast du zu mir gesagt, dass die Wüste dieser Welt blühen wird? Ihr hört ja nicht immer alle, was er sagt. Aber ich sagte, wird diese Wüste dieser Welt blühen? Wird das Wort blühen? Und so sehe ich heute. Ich sage nicht, nichts wird gestehen. Aber Geschwister, lasst uns verstehen, dass Gott unser geistliches Verständnis öffnet. Gott redet zu uns, er offenbart uns Dinge und wir sehen die Worte, die kommen, aber wir verstehen nicht. Gott redet jetzt zu mir, um mein Leben zu ändern. Darum ist dein Leben vielleicht so tot, wie es ist, weil du es nicht verstehst. Die Jünger des Herrn Jesus sagten manchmal, sagte der Herr Jesus das? Hat er versucht, uns das zu lehren? Freunde, möge es in unserem Leben so sein. Lasst uns vergessen, was andere denken und sagen, höre, was Gott zu dir sagt. Du denkst vielleicht, Menschen sprechen zu dir. Bist vielleicht überzeugt, sagst, ich bin nicht überzeugt, was sie mir hier sagen. Dabei ist es Gott, der versucht, zu dir zu reden und du bist nicht auf seiner Wellenlänge. Und vielleicht kritisierst du, wie ist es möglich, dass es so geschieht oder dass dies oder jenes. Kein Wunder, weil du denkst, was du denkst, Gott sagt, aber Gott sagt, nein, das ist, was ich sage. Und wir verstehen dieses Geheimnis nicht. mögen wir das Geheimnis verstehen, wenn Gott zu uns redet. Jemand sagt etwas zu mir und ich sehe diese Person, die hier vor mir spricht. Ich verstehe nicht, dass Gott durch sie etwas mir versucht zu sagen. Es tut mir leid. Ich musste eine Einführung geben und das ist auf meinem Herzen. Vergeb mir. Aber oft sagen wir vielleicht, Referent Erlo Stegen sagt vielleicht dieses, ich war oft mit ihm und er sagt etwas und wir sehen vielleicht die Arbeit, über die er gerade spricht, die praktische Arbeit, aber wir sehen nicht, was Gott dadurch durch ihn zu mir sagen möchte. Und ich sage, Herr, schenk mir die Gnade, dass ich verstehe und tue, was du mir sagen möchtest. Wir bitten nun den Chor, nach vorne zu kommen, um zu singen und dann geben wir es an den Diener Gottes weiter, der uns sein Wort bringen wird. Wird drei Lieder singen. Das erste Lied in Afrikaans. Lasst uns Gott Ehre geben und ihm danken, ihm preisen mit allem, was wir haben. Gott ist groß und hoch erhaben, höher als alle Dinge. Darum lasst uns ihm alle Ehre geben. Und das zweite Lied in Englisch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, er wird mich zuletzt erlösen. Und ich werde ihm begegnen im Himmel und mit allen Engeln ihm preisen. Und dann das Lied in Zulu am Ende. Zulu-Lied spricht von Gottes Willen zu suchen. Ich möchte nicht in leichtfertiger Weise dies tun, aber ich will es ehrlich und ernsthaft suchen, dass ich sein Ziel erreiche, und seinen Willen für mein Leben. Und wir müssen andere auch antreiben und Mut machen, dass wir suchen, seinen Willen zu tun und ihm wohlgefällig sind.
Joy that blessed shore.
Die letzten Worte von diesem Lied waren Ich habe den gefunden, der meine Hoffnung ist, mein Fels und ist mein Herr und Erlöser. Möge das unser Zeugnis sein und unser Leben. Wir möchten alle willkommen heißen, die heute gekommen sind, um mit uns zu sein. Wir haben Besucher von verschiedenen Orten. Gestern Nachmittag habe ich auch einige von Namibia getroffen, die hier sind. Herzlich willkommen in unserer Mitte, auch an Sie. Und alle, die auch sich eingeschaltet haben heute, möge der Herr euch alles geben, was auf seinem Herzen ist, dass ihr offen seid und fähig und Kraft habt, es auch anzunehmen und aufzunehmen. Gestern hatten wir eine wunderbare Beerdigung hier von einer Frau von der Gemeinde. Einige kannten sie vielleicht nicht, aber andere kannten sie gut. Und ihr Leben hat viele beeinflusst um sie herum. Sie hat nicht stillgeschwiegen über ihren Erlöser. Sie hat davon gesprochen. Und wenn sie auch in ein Taxi ging oder wenn sie jemanden traf, sie wollte immer etwas mitgeben von dem Wort des Lebens, wollte es an sie weitergeben. Und selbst in ihrer Krankheit war sie dankbar, hat sich nicht beschwert, hat nie gemurrt und war sauer. Selbst eine Hilfe für die Menschen um sie herum und die, die sie pflegten in ihrer Krankheit. Und ich sagte diese Tage, Gott ist gut zu uns hier und auch zu allen, die suchen und streben danach, so zu leben, wie Gott es vorgesetzt hat für ihr Leben, wie Gott es geplant hat für ihr Leben. Und Gott bereitet sie vor für ihren Tod. Es ist unbeschreiblich, es ist wunderbar. Gott ist uns so gnädig. Die Zeit ist begrenzt, aber Gott ist groß. Und ihm wollen wir danken und ihn preisen. Und so da, wo du dich auch befindest, denke daran, denk an Großmutter Msomi, wie sie es gemacht hat. Kannst du nicht da, wo du bist, ein Wort weitergeben, dem mit dem du zusammen bist. Du weißt nicht, was für ein Same du siehst. Und dieser Same wird aufgehen und hundertfältig Frucht bringen. Heute Morgen las ich von einem Mann, der geköpft wurde zusammen mit seinen 4 Freunden, als er predigte, und seine Art zu predigen war nicht annehmbar für die Regierung und die Mächtigen in diesem Land. Und schließlich mussten sie geköpft werden, um ihres Glaubens willen. Und als er nun aufstieg zum Galgen, wo das ausgeführt wurde, da sagte er, es ist leichter für mich, auf diesen Galgen zu steigen, als dass ich auf das Predigtpult gestiegen bin. Auf die Predigtkanzel, so er drückt aus und sagt uns die Ernsthaftigkeit, mit der er das sah und mit der er das erfuhr, die Ernsthaftigkeit und die Verantwortung, Gottes Wort zu bringen. Ja, du kannst auch selber nachdenken, was hat ihn getrieben, als er auf diese Stufen der Predigtkanzel stieg. So, wir brauchen viel Gnade. Wir brauchen Gott, dass er mit uns steht, dass wir reden können, was seine Kinder aufbaut, was wir das reden, was seine Kinder aufbaut und aufbauend ist. Lasst uns nochmal zusammen beten. Herr, wir bringen dir nun diese Stunde. Legen sie dir vor und sagen, bitte sei du uns gnädig und brich uns das Brot des Lebens, dass wir ausgerüstet werden durch deinen Geist, dass wir das hören, was du uns sagen möchtest. Und was dazu dient, dein Ziel mit uns zu erreichen, für das Ziel des Himmels und die Absicht, die der Himmel hat. Hilf uns, Herr, dass wir sehen und hören wunderbare Dinge, die nur du zu unseren Herzen reden kannst. Wir bitten dies, Herr Jesus, durch deine Gnade allein. Amen. Bitte seid nachsichtig mit mir heute Morgen, wenn ich verschiedene Schriftstellen lese, die mir ein Segen waren. Einer der Themen, über die wir nachdenken können, ist: Gott kann die größte Bedrohung verändern in die größte Bedrohung kann er verändern in die größte Herrlichkeit für sein Reich. Lasst uns Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen. Hier hören wir von der Bekehrung des Saulus. Nach dem Tod von Stephanus, dieser erste Märtyrer der ersten Gemeinde. Und wie herrlich sein Tod war, dass er den Herrn sehen konnte, wie er stand zur Rechten Gottes, der Herr Jesus, unser Herr und Erlöser. Der Himmel war ihm aufgetan. Und er entschlief so in den Tod. Und obwohl er äußerlich gesteinigt wurde, zu der Zeit währenddessen entsprang eine große Verfolgung in der Gemeinde von Jerusalem. Und die Christen waren alle verstreut durch ganz Judäa und Samaria. Und währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles dran, sie zu vernichten. Das ist Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2. Und bat um Empfehlungsschreiben. Damit wollte er alle aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Eine andere Übersetzung sagt, er ging in jedes Haus. Und die Menschen sagten: Was wird mit uns geschehen? Sind wir verloren? Wird der Feind uns überholen? Lass uns mal hören von Saulus, der diesen Angriffen voranging. Er war der Anstifter sozusagen. In Vers 1 sagt es: Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Eine andere Übersetzung heißt es: gegen die Jünger des Herrn. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften, gleichgültig ob Mann oder Frau, und sie in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Er brauchte hier Briefe für die Bestätigung. Er brauchte Dinge schwarz auf weiß als Beweis, dass er die Autorität hatte von den Herrschenden der damaligen Zeit, den Herrschern und Leitern der Juden. Und währenddem er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagte: Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Lasst uns so weit lesen. Saulus kam an einen bestimmten Punkt auf der Straße nach Damaskus mit all seinem Eifer und all seinem Vorsatz und all seiner Unschuld, was er behauptete. Er tat das, sagte er, wegen einem reinen Gewissen. Keiner konnte gegen ihn gehen und ihm widerstehen. Selbst die Gläubigen erwarteten ihn schon in Damaskus, denn sie hatten gehört von der Autorität, die er empfangen hatte. Und er war auf dem Weg nach Damaskus, um die zu vernichten, diejenigen zu vernichten, die zum neuen Weg gehörten. Aber das war seine Initiative und vielleicht die Initiative des Rates und wer immer hinter diesem Anschlag war. Sie hatten ihre Pläne ausgearbeitet und vorbereitet. Aber weil Jesus unter seinen Nachfolgern war, weil Jesus Christus lebendig war in ihren Herzen, darum hat Gott einen Stopp, eine Barriere in ihre Pläne gebracht. Und dieser Mann, der all die Autorität hatte, er wurde auf den Boden geworfen. Er brauchte Zurechtweisung. Er musste sich bekehren. Er musste sich von seinen Wegen abwenden und den neuen Weg und den neuen Wandel des Herrn Jesus beginnen. Er wusste nicht, dass er eigentlich den Herrn Jesus selber verfolgte. Er war auf dem menschlichen Level. Er dachte und plante nach den Kräften und Wegen und Weisen dieser Welt. Und er brauchte Zurechtweisung vom Herrn. Und er wurde auf den Boden geworfen. Er wurde auf die unterste Stufe gebracht. Aber in dieser Erfahrung, wie wunderbar, da konnte er noch fragen: Wer bist du, Herr? Da muss etwas in diesem Licht gewesen sein, in dieser Macht, die ihn hier auf den Boden warf, dass er erkannte: Ich sehe, dies ist Gottes Hand, die nun schwer auf mir liegt. Plötzlich waren seine Augen erblindet, er konnte nicht mehr sehen, so wie er vorher gesehen hatte. Wenn du diesem Jesus begegnest, dem der Paulus begegnet ist, der dem Saulus begegnet ist in dieser Situation, dann werden deine Augen sehen, Dinge sehen, die du nie vorher gesehen hast. Aber dankbarerweise sagte dieser Saulus, der sich hier zum Paulus verwandelte: Wer bist du, Herr? Zitternd sprach er: Herr, wer bist du? Von diesem Moment an war es, als ob er sagte: Von jetzt an ist es nicht mehr mein Wille, Herr. Ich bin heruntergeworfen worden. Ich war verkehrt. Gott hat einen roten Strich gezogen durch meine Pläne. Kann Gott dich herunterbringen auf die unterste Stufe, auf die Stufe Null? All sein Wissen, all unser Wissen, all unsere Erfahrung, all unsere Gebete, wir müssen im Staub beginnen, auf der niedrigsten Stufe, auf der untersten Stufe, auf dem Level Null. Und dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen: Herr, was möchtest du, dass ich tue? ist unsere Bekehrung so gewesen. Und wenn der Herr uns heute zurechtweist, beginnst du dann auf der untersten Stufe? Herr, was möchtest du, dass ich tue? Fangt ihr wieder bei Null an. Und darum konnte Gott die größte Bedrohung verwandeln in die größte Herrlichkeit und Förderung seines Himmelreiches. Und wenn du nicht bereit bist zu sagen, Herr, was möchtest du, dass ich tue, dann wird Gott jemanden anders erwählen, der dieses Gebet beten wird, und Gott wird an dir vorbeigehen und du wirst jemanden suchen. Er wird jemanden suchen, der sagen kann, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Wir erkennen unsere Unvollkommenheit, vollkommen Wertlosigkeit. Unsere Gerechtigkeit wird so angeschaut wie schmutzige Lumpen. Unsere Augen sehen Dinge, die wir nie vorher gesehen haben. Meine Gerechtigkeit ist nur Staub wert. Einige Menschen können noch angeben und sagen, vor dem ich mich bekehrte, war ich der Bandenführer. Keiner konnte ein schlechtes Wort zu mir sagen. Keiner wagte es, schlecht mit mir zu reden. Er hätte die Folgen tragen müssen. Du bist noch stolz über das, was du in der Vergangenheit empfangen hast. Einige sind stolz darüber, wie viel sie trinken konnten. Denke nicht, dass du für Gottes Herrlichkeit und zur Herrlichkeit seines Reiches beitragen kannst, wenn du noch stolz bist über das, was du gewesen bist und wie viel Geld du verdient hast und wie viele Mädchen du geliebt hast. Und jetzt, wenn du bekehrt bist, kannst du immer noch darüber reden, wie du die mit den Mädchen geflirtet hast. Und jetzt kannst du noch Mädchen einschätzen und sagst, ihr Gesicht ist ganz okay, aber ihre Arme und ihre Nägel. Kinder, wie könnt ihr so sprechen? Kinder der Schule, Kinder dieser Welt, wie könnt ihr euren Mund öffnen und diesen Schmutz ausspucken und diese Schande zu einem Mitchristen? Hier sprechen wir nicht von solch einer Bekehrung, die du gehabt hast. Wir sprechen nicht, wir rufen nicht Soldaten in die Stellung der Armee Jesu Christi, die solch eine Bekehrung gehabt haben. Wir haben Zeugnisse gehört von Männern Gottes, die gesagt haben und die behauptet haben, dass wir zusammen mit Gott die Welt überwinden können. Sag mir mal, bist du Teil davon oder bist du ein Verlierer? Du sitzt unter uns, du liebst die Botschaft zu hören, aber du bist ein Verlierer. Du kannst nicht Schulter an Schulter in der Stellung der Boten Jesu Christi stehen. Kannst du diese Bekehrung haben, die Saul hatte? Und danach ist ein großer Teil des Neuen Testamentes geschrieben von diesem, der die Christen und den neuen Weg gehasst hatte vormals. Kannst du sagen, Paulus, diese Worte, denen kann ich zustimmen und ich bete, dass Gott mich teilhaftig werden lässt an diesen Worten. Mögen mein Leben gleichgestellt werden, diesen deinen Worten nach deiner Bekehrung. Männer, ein Mann Gottes sagte einmal, wir müssen täglich sterben. Und was er da sagte, glaube ich, war ein Zeugnis von dem, was er selber erlebte. Er sagte, wir müssen bereit sein, uns jeden Tag zu bekehren. Das war nicht etwas vom Hörensagen, wovon er sprach. Ich glaube, das war eine Erfahrung. Wissen, dass er aus der eigenen Erfahrung empfangen hat, wovon er hier sprach. Und so ist die Frage, kannst du Zurechtweisung empfangen vom Herrn? Kannst du, bist du bereit, bist du demütig im Herzen, dass du niedrig im Herzen, dass du Zurechtweisung von Menschen annehmen kannst? Und vielleicht auch Zurechtweisung von einem Esel. Bitte lasst mich etwas lesen in 4. Mose Kapitel 2. Das Beispiel von Bileam, dem Propheten. Oh, 4. Mose Kapitel 22. 4. Mose 22. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten in den moabitischen Ebenen östlich des Jordans gegenüber von Jericho. Balak, der Sohn Zippors, erfuhr, was die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Eine andere Übersetzung sagt, Balak, der König der Amoritern. Er sah, was die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Und das Volk der Israeliten Und da das Volk der Israeliten groß war, fürchteten sich die Moabiter und hatten große Angst vor den Israeliten. Sie waren krank vor Angst. Dies ist eine lange Geschichte. Zweiter Teil von Vers 4, da schickte Balak, der Sohn Zippors, und Vers 5, Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, und ließ ihm sagen, ein Volk ist aus Ägypten herabgezogen. Es hat sich über das ganze Land ausgebreitet und lagert mir gegenüber. Komm doch zu mir und verfluche dieses Volk, denn sie sind mir überlegen. Vielleicht kann ich sie dann besiegen und aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Hört nun mal diese Worte von Balak, dem König der Moabitern. Schau, ein Volk ist aus Ägypten herangezogen. Wir wissen ja, wofür Ägypten steht, was Ägypten bedeutet. Das ist ein Land, aus dem wir errettet werden müssen. Und Balak erkannte, diese Menschen sind aus Ägypten herausgekommen und sie sind auf dem Weg ins verheißene Land und sie bedecken das ganze Land. Sie bedecken die ganze Erde. Seht ihr, Gottes auserwähltes Volk, die aus Ägypten herausgekommen sind. Es sieht aus, als ob sie die ganze Welt bedecken. Und nun war er bedroht. Sie wurden nicht mal angegriffen, aber er fühlte, als ob er angegriffen war. Ich werde nicht überleben können. Seh mal, was für eine Herrlichkeit auf sein Volk legt, die Ägypten verlassen haben, die herausgekommen sind aus Ägypten und nicht mehr an das Fleisch und den Knoblauch und die Fische und die Zwiebeln Ägyptens denken. Bist du schon aus Ägypten herausgekommen? Lass heute der Tag sein, wo du das Land von Ägypten verlässt. Hast du schon von vor zwei Sonntagen gehört? Ihr müsst aus dem Land der Versuchung herauskommen. Wie wirst du siegen können, wenn du noch im Land der Versuchung lebst und wenn du umzingelt bist von Versuchen? Du fühlst nur Versuchen. Komm zum Land des Sieges. Nimm deine Schritte, setze sie aus Ägypten heraus und geh in die Wüste, wo du geläutert wirst. Du wurdest für Kanaan berufen, nicht für Ägypten. Gott kann die größten Bedrohungen in deinem Leben verändern, indem dass du aus Ägypten hinausgehst. Und das ist ja vielleicht natürliche Bedrohungen, denen du gegenüberstehst. Äußerliche Bedrohung. Er ist unser Herr, unser Gott. Er ist unser Erlöser, unser Sieger. Er ist der König aller Könige, der dich läutet in ein verheißenes Land. Gehe da nicht vorbei, nur nicht. Sei nicht jemand, der zurückhängt, aber unternimm deine Schritte, ihm zu folgen. Lass dich nicht zurückfallen, dass du am Ende zurückbleibst. Und so kamen die Botschafter zu Bileam, dem Propheten. Und sie brachten ihm die Botschaft. Und da sagte er: Bleibt hier für diese Nacht, währenddem ich vom Herrn frage. Ich werde hören, was für eine Antwort der Herr mir gibt. Bevor Bileam mit Gott redete, sagte Gott zu ihm, er sagte: Bileam, wer sind diese Männer, die bei dir sind? Seht ihr den Prinz, den Fürst des Friedens, der Herr aller Herren, der das Herz sieht und der sagen kann: Wer sind diese Männer, die bei dir sind? Bevor Bileam betete zum Herrn, erschien der Herr ihm und warnte ihn und sagte: Wer sind diese Männer, die da bei dir sind? Wenn der Herr zu uns kommt und uns zurechtweist, wenn der Herr kommt und uns eine Frage stellt, begreifen wir das Geheimnis, hören wir, diese Leute hier, die sollten nicht hier sein. Seht ihr, Gott möchte dass wir unter den Lebendigen sind, nicht unter den Toten. Mit wem hast du Gemeinschaft? Bei wem befindest du dich? Bist du auf der Seite derer, die die Zerstörung Israels suchen? Hörst du noch mit einem Ohr auf sie? Möchtest du noch ihre Meinung hören? Eigentlich, was war eigentlich die Absicht von Balak? Der Herr kennt das Herz. Und er kann uns in rechter Zeit warnen, sagen, pass auf, diese Männer, ich mag es nicht, dass sie bei dir sind. So, Gott antwortete Bileam, gehe nicht mit ihnen, in Vers 12. Befahl Gott Bileam, du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Stehe nie im Wege von Gottes Armee, von Gottes Heer. Und versuche nie, ihren Kompanien beizutreten. Wenn sie gesegnet sind, dann wirst du dich vielleicht auf einem verfluchten Weg finden am Ende. Segne die, die Gott segnet. Wenn du sie verfluchst, dann pass auf, dass dieser Fluch nicht zurückschießt auf dein eigenes Leben und der Segen wird vergehen von deinem Leben und du wirst erleben und erfahren, wie Flüche in dein Leben kommen. Der Segen ist nun vorbei. Egal wie du versuchst, auf den Segen zu kommen und weinst, so wie Esau, um den Segen wieder zu empfangen. Aber du verachtest den Segen des Herrn und du musst die Folgen dessen tragen. Und was für Folgen sind da nicht dir für dich vorbereitet? Freund, es wäre besser für dich, zurückzugehen von deinen Irrwegen, bevor es zu spät ist und deine Seele keinen Gefallen mehr daran hat. Und er sagte den Botschaftern, geht zurück, zu wem du gesandt wurdest. Sag Balak, ich kann nicht kommen. Das sagte Bileam diesen Botschaftern. Und was sagt Balak? Da versuchte er, es noch einmal, jetzt sandte er die Fürsten von Moab und er sandte noch Geschenke mit. Er belud sie mit Ehre und Geschenken und mit allem, was der Mensch sich wünschen würde. Ich will dich fürstlich bezahlen und alles tun, was du willst. Vers 17. komme doch zu mir und verfluche dieses Volk. Und was antwortete Bileam? Vers 18. Doch Bileam antwortete: Selbst wenn du, Balak, mir einen Palast voller Silber und Gold schenken würdest, steht es trotzdem nicht in meiner Macht, die Anordnung des Herrn meines Gottes zu missachten und etwas gegen seinen Willen zu tun. Und liebe Freunde, seid versichert, das Geld spielt eine Rolle in dieser Zeit, in der wir leben. Und die Menschen lieben das Geld, so wie sie das Geld liebten, als die Priester ihnen Geld bezahlten, damit sie ausriefen: Kreuzige ihn, als der Herr Jesus am Kreuz hing oder ans Kreuz genagelt wurde. Und wehe dir, wenn du Leute bestichst mit Geld, um den Menschen Gottes Segen zu berauben. Das Geld ist verflucht. Solches Geld ist verflucht, möchte ich sagen. Selbst wenn es ein Jünger des Herrn Jesus war, Judas, der es liebte, von dem Geld zu nehmen. Und wegen dem Geld, wegen den 30 Silberstücken, war er bereit. Er war bereit, seinen Herrn und Gott zu verraten. Und wenn du heute mir zuhörst, wenn du darin verwickelt warst, wehe dir, wenn da kein Segen ist auf all deiner Bestechung und Korruption. Der Herr aller Herren ist auf dem Vormarsch. Und seine Nachfolger geben ihr Leben daran, für seine Sache. Und sie möchten ihren Herrn und Heiland nicht enttäuschen. Passt auf, dass der Segen Gottes in sich in einen Fluch verwandelt. Aber dann sprach der Herr zu Bileam das zweite Mal: Wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann gehe mit ihnen. Aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Vers 20. So hat er seinen Esel gesattelt und war auf seinem Weg zu Balak. Aber Gott wurde zornig, weil Bileam aufgebrochen war. Vers 22. Vers 23, aber die Eselin, als die Eselin den Engel des Herrn, Engel sah, der ihr mit gezücktem Schwert den Weg versperrte, bog sie vom Weg ab aufs Feld. Aber er zwang die Eselin wieder zurück auf den Weg. Und der Engel stand auf dem Weg und es war eine enge Gasse, eine Wand auf jeder Seite. Und der Esel sah, was der Prophet nicht sehen konnte. Saul konnte ihn sehen, als das Licht kam auf seinem Weg. Er sagte, Herr, wer bist du? Und er demütigte sich. Nein, Biliam, der Esel ging gegen die Mauer und quetschte sein Bein und er wurde ärgerlich und er nahm seinen Stock und er schlug den Esel wegen seiner Schmerzen, den er nun verspürte. Und dann ging der Engel des Herrn noch mal ein Stück weiter. Und das dritte Mal sah der Esel den Engel des Herrn. Und er hatte keinen Ausweg. Und brach zusammen unter dem Propheten. Die Eselin konnte nicht mehr weitergehen. Es ist würdig, noch alles zu erzählen. Es nimmt eine lange Zeit, aber dann öffnete der Herr der Eselin den Mund und die Eselin konnte sprechen und sagte, was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst, fragte sie Biliam. Die Eselin konnte sprechen. In Vers 28. Biliam sagte zum Esel, du hast mich zum Narren gehalten, rief Biliam, hätte ich ein Schwert dabei, so würde ich dich jetzt töten. Sprach die gleiche Sprache von einigen Menschen, von denen ich gesprochen habe, die bereit sind, die Diener Gottes zu schlagen, aus ihren eigenen Motiven, aus ihrer eigenen Freiheit oder für ihre eigene Besserung und für ihre eigene Ehre. Und für ihren eigenen Vorzug sind sie bereit, den Diener Gottes zu schlagen. Und Biliam sah nicht Gottes Schwert in der Hand des Engels des Herrn, der bereit war, ihn zu schlagen. Und wurde hier von der Eselin gerettet. Da öffnete der Herr Biliam die Augen, sodass er den Herrn, den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Wege stehen sah. Da verneigte sich Bileam vor ihm und warf sich zu Boden. Vers 31. Kann ich nur kurz von Rahab erzählen, die Hure Rahab. Sie wurde von den zwei Botschaftern der Armee von Israel besucht, die nach Kanaan hineinkommen wollten oder die kurz vor dem Einzug Kanaan standen. Und sie sagte diesen Spionen: Wir haben gehört von Gottes großen Taten, wie ihr siegreich gegangen seid. Und wir sind, und das ganze Land ist vom Schrecken erfüllt vor euch. Bitte bewahrt mich, bitte verschont mich. Sie bat und bettelte um Gnade für sich und ihren Vater und Mutter, Brüder und Schwestern. Und dann empfing sie die Anweisung: Weil du uns willkommen geheißen hast, nun, wenn wir jetzt gehen, sei versichert, wenn wir in das Land hineingehen, deine Stadt anzugreifen, dann habe ein rotes Seil, was aus dem Fenster hängt, dass wenn wir kommen, dass wir das sehen und erkennen, das rote Seil, was aus deinem Fenster hängt, und dann wirst du sicher sein, du und dein ganzes Haus. Und als dann die Zerstörung kam, durch den Herrn aller Herren und Zerstörung herunterbrach, die Mauern Jerichos umfielen und wer wurde errettet? Diese Rahab. Als die Spione gegangen waren, hat sie wahrscheinlich gesagt: Ich werde nicht warten, bis sie wiederkommen. Heute nehme ich das rote Seil und ich hänge es aus meinem Fenster. Heute wird dieses Kreuz an meinem Haus hängen. Dieses Haus, was das Eigentum Jesu ist und sein rettendes Blut. Wunderbar, Rahab kam aus einer verlorenen Vergangenheit und sie hat hier die Erlösung angenommen und sagte: Ich vereinige mich mit dieser Armee Gottes, mit dem Heer Gottes. Ich bin Teil davon. Vielleicht wirst ihr verstehen, wenn ich sage, Gott kann die größte Bedrohung verwandeln in die größte Herrlichkeit für sein Reich. Lass diese rote Band immer aus dem Fenster deines Hauses hängen. Lass es immer dort hängen, am Eingang deines Herzens. Wenn du dieses rote Band wegnimmst, wenn das Blut Jesu Christi nicht am Werk ist in deinem Leben und wirksam, wehe dir, dann wirst du den Segen Gottes verlieren. Ist der Herr Jesus nicht wunderbar? Ist sein Evangelium nicht wunderbar? Seine die Erlösung für unsere Seelen. Wir kommen aus dem Fluch und dürfen in den Segen hineingehen. Warum möchtest du den Segen verwerfen? Deine Augen sind verblendet. Deine Augen sind blind geworden, und es wird Gottes Gnade sein, wenn er einen himmlischen Engel schicken kann mit einem gezogenen Schwert und deine Augen werden geöffnet werden und du wirst mit deinem Angesicht auf den Boden fallen. Möge Gott uns diese Gnade schenken. Unser Gott, wir können nicht begreifen deine Liebe, währenddem wir noch Sünder waren, verloren in dem Fluch und in der Macht Satans, in seinem Krallen. Und da sandtest du deinen Sohn, uns zu erlösen. Lasst unser Herz und unser Verstand dich preisen für alle Ewigkeit. Vertreibe alle Blindheit und alle Lauwarmheit und alle Schwäche, dass wir dir dienen, so wie du uns berufen hast. Und reite du in Herrlichkeit auf deinem weißen Pferd, deiner Armee, deinem Heer voran und leite du uns so in den Sieg. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Bitte bewahre du uns, Herr, unter dem Schatten deiner Flügel, auch in dieser kommenden Woche, dass deine Herrlichkeit bekannt wird auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde, durch den Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Amen.